Wir sind mal wieder bei uns beim Weingeist-Podcast und einen Winzer der ersten Stunde, der uns unterstützt hat und bis zum heutigen Tag uns noch unterstützt. Robert Schätzle vom Weingut Schloss Neuweier in Neuweier bei Baden-Baden. Abgesehen, dass ich ihn so arg beneide, dass er in so einer tollen Location wohnt, möchte ich ihn begrüßen und er darf sich dann einfach mal selbst vorstellen. Wundert euch nicht über die Sprache. Ihr kommt ja schon mit meinem Reden Hessisch schon schwierig klar. Jetzt haben wir hier mal Südbadisch.
Genau, ich probiere es Hochdeutsch zu reden. Das wird nicht funktionieren. Als Winzer darf man das auch. Hätte auch was mit Herkunft zu tun, Dialekt. Ja?
Ja, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf, Karl.
Ja,
also das ist wirklich schön auch.
Da haben wir die 2 Jahre gesehen.
Ja, genau, dass man jetzt mal über die Weihnachtszeit mal wieder rauskommt aus der Bude. Und ich bin sehr froh und ich weiß nicht, wir haben noch nicht drüber geredet. Ich bin auch sehr froh, also die ganze Weingeist, nicht die ganze Weingeist, sondern die ganze Weinguide sind ja jetzt draußen, ja. Und das hat mich sehr gefreut, weil die Arbeit wird auch anerkannt und meine Stilistik, ja. Also wir sind in Gummio jetzt aufgestiegen, in Wien sind wir schon gut, ja, und solche Sachen. Und für mich halt auch ganz wichtig, dass die Leute jetzt wirklich auch merken, dass ich Weine mache, die reifen, ja, und die ich auch sehr spät rausbringe, ja.
Ich habe, wie gesagt, ich habe ein bisschen Angst gehabt vor deinem Besuch, weil ich wusste, du schläfst hier, die letzte gemeinsame Nacht, unvergessen. Ich bin die Sonne auf.
Stimmt.
Guck mal, es war im Sommer, da ging um 5:30 die Sonne.
Ja,
und die Besuche bei dir, da ging auch, glaube ich, einmal die Sonne auf.
Ja, genau. Ja, da passiert immer einiges. Gucken wir mal, was noch passiert heute Abend.
Ich mag den jetzt einfach mal auf.
Gerne.
Ja. Und du bist VDP-Weingut.
Ja, genau.
Ja. Aber vielleicht erzählst du erstmal die Geschichte, wie du zu dem Weingut kamst, weil das fand ich immer spannend. Du als Südbade in Mittelbaden.
Ja, ist so. Ja, Ortenau ist wirklich, viele Leute sind sich nicht bewusst, dass Baden eigentlich ein sehr komplexes Weinbaugebiet ist mit 7 Unterregionen. Und Baden ist halt nicht nur Kaiserstuhl und Burgunder, sondern eine der Unterregionen ist auch die Ortenau, die sich so an den Schwarzwald schmiegt.
Das haben sie Ulzbach,
genau, bei Durbach auch noch, ja, Neuweier. Und wir haben auch traditionell schon seit über 250 Jahren Riesling. Ja, also das Weingut an sich, wo ich bin, das ist jetzt fast 750 Jahre Weinbau. Das Schloss an sich gibt es schon über 1000 Jahre. Ja, wie bin ich jetzt da hingekommen, war jetzt die Frage.
Also eigentlich komme ich aus Nöns,
ja, genau, so ein Scherz zu trocken, genau.
Cool.
Erzähl erstmal weiter, bevor du über den coolen Wein, das riecht gut.
Ja, ich wuchs in einer Winzerfamilie auf,
am
Kaiserstuhl, genau. Und dann, aber so meine Karriere war dann erstmal Biotechnologie studieren, bei Novartis arbeiten, ja.
Hier.
Biotechnologie.
Ach so, ist ja schon.
Also, ja, aber das ist auch. Biotechnologie ist eigentlich 5000 Jahre alt und fing eben im Altägypten mit Weinherstellung, Bierherstellung an, ja. Und dann habe ich entschlossen, ich will da nicht weitermachen, habe dann Önologie in Bordeaux studiert, war dann in Kalifornien eine Weile, kam dann zurück, wurde Chef vom Weingut, wurde dann Berater, ja, vom französischen Beratungsunternehmen in Burgund, aber hauptsächlich für den deutschen Markt. Und dann jetzt vor fast 13 Jahren haben wir dann das Weingut gekauft.
Ja.
Und das war eigentlich so eine wichtige Geschichte für mich, aber auch eine große Ehre, so ein tolles Weingut zu bereisen.
Also allein das Schloss, wenn ich überlege, in der Nacht, wo wir da bei dir in den Büros rumgekeistert sind, was da alles steht und ist, das ist schon...
Ja, aber mir...
Hattest du schon mal als Kind davon geträumt, auf dem Schloss zu
gehen? Nee, also das ist noch nicht für mich.
Deswegen ist das vielleicht auch passiert.
Ja, vielleicht, aber eigentlich mein Fokus liegt tatsächlich weniger auf dem Schloss, sondern eigentlich auf den Weinbau. Ja, ne? Weil die Lagen sind einzigartig eben. Wer hätte schon Weinbaulagen, die über 750 Jahre alt sind. Ja? Und das zweite Thema ist natürlich,
die Adligen und die Klerus, die haben sich immer das Beste unter den Nagel.
Ja, klar.
Und dann war halt auch noch das Thema, dass man immer ein paar Leibeigene hatte, die dann die extrem steil und steilsklaren auch bearbeiten können. Ja. Und das ist dann natürlich schon mal ganz gut, weil beim Weinbau gilt wie im Immobilienmarkt Lage, Lage, Lage. Ja, das sind
also bei dir die Lage war ja so, dass ich vom Schloss aus, als wir gedreht haben, da oben in der Hütte, nicht so gedacht habe in meiner Euphorie, ich laufe jetzt einfach den ganzen Weinberg da hoch. Und nach 20 Metern bin ich stehen geblieben.
Ja.
Und dann mit der Runde hast du mich vom Auto hochgefahren.
Ja, genau. Ja.
Aber die ersten 20 Meter da hoch, die waren schon hart.
Ja, und das ist eben, aber
hochgelaufen, runtergerollt bin ich da.
Es gibt halt auch wirklich keine Alternative zu guten Lagen. Also gute Weinbauslagen sind nicht immer einfach zu bearbeiten. Ja, das ist einfach so. Und also mir wurde auch klar, als ich im Archiv eben gewühlt habe und eine Weinliste vom Ritz-Carlton von 1917 gefunden habe, ja, da waren meine Weine mit $2,50 drauf. Ja. Habe ich erstmal gedacht, naja, gab auch teure Weine natürlich aus dem Rheingau.
Ritz-Carlton in London oder
In New York.
In New York das.
Also und Durchschnittsverdienst waren $600 im Jahr für Fabrikarbeiter. Ja. Und da habe ich gedacht, nee, das zeige ich niemand, war ein Gutswein auch. Nur ich hätte mal dann die Seite umdrehen sollen, weil Chateau Margaux, Chateau Latour, Chateau Lafite gab es da auch natürlich im Ritz-Carlton 1917, die kosten $4, ja. Und mein Gutswein kostet heute leider nicht 60% hin vom, aber man sieht da die Wertigkeit der Lagen, ja. Das war vor 100 Jahren anders, ja. Wir haben in Deutschland, was der Weinbau angeht, nicht alles richtig gemacht, ja. Wir haben nämlich Lagen genommen und haben die größer gemacht, ja. Und wenn man dann die ursprüngliche Lage hätte, ist man natürlich dann, wenn alle dann plötzlich unter diesem Namen produzieren, wird es schwieriger, ja.
Die Franzosen haben das schon gut gemacht.
Die haben einfach in den 70er Jahren diesen Fehler nicht gemacht, den wir gemacht haben. Also Deutschland hatte ursprünglich 35.000 Weinbergslagen, ja, hätte jetzt noch 3.500. Also wir waren da sehr effizient, ja. Und haben gesagt, das brauchen wir alles nicht, ja. Und hätte sich dann natürlich immer die besten Lagen rausgemickt und die wurden dann halt größer, ja. Und das lief eine Weile ganz gut, aber hätten wir das System beibehalten, diese 35.000 Weinbergslagen, hätten wir vielleicht jetzt auch die Wertigkeit, die man eigentlich auch haben soll.
Ja, theoretisch ist der deutsche Wein, also es geht ja, glaube ich, allen Ländern außer Frankreich so, dass der Wein, der bei uns in der gleichen Wertigkeit ist, ein Drittel kostet, ein Zehntel manchmal sogar.
Ja, nachher muss man einfach sagen, das ist halt Angebot und Nachfrage. Also ich heule da nicht, sondern das ist ein Ziel für mich, ja, dass man da sich auf den Weg begibt, da wieder hinzukommen. Und außer wenn ich so Leute habe wie dich, ich brauche das, ist natürlich auch meine Geschichte ist viel Export. Ja, also über 20% von meinem Riesling exportiere ich nach Frankreich, ja, zum Beispiel. Und das ist
schon also nicht weit.
Nee, aber das ist für mich auch.
Die Restaurants auch, oder?
Nee, das ist so Kooperation, ja, aber das zeigt mir einfach, dass, also ich vertreibe die nicht, ja, und das ist eine sehr große Brand, will ich hier jetzt nicht kundtun, aber das zeigt mir einfach, die Produkte kommen unheimlich gut an, ja, und was mir noch ein wenig fehlt, ist einfach so diese Vertriebspower, ja, weil als kleines Weingut hätte man natürlich immer viel zu tun, ja.
Wie viele Hektar habt ihr?
Also momentan haben wir noch 15 Hektar. Ja,
ja, das ist überschaubar.
Ja, ist überschaubar, kommt aber drauf an, natürlich.
Du hast halt harte Lagen.
Im Rheinhessen sind 15 Hektar, könnte ich noch arbeiten gehen und müsste einen Mann einstellen. Wir sind aber im Weingut permanent 4 Leute.
Also nur in der Steilaktion,
10 Hektar.
Genau, ist halt das Doppelte.
Genau, und wir ernten halt, da sind wir auch, bin ich auch sehr stolz drauf, bin für 90% mit der Hand. Also die Maschine kommt eigentlich nie zum Einsatz,
ja.
Und das ist für mich ganz wichtig. Ja.
Und das Haupt- und das meiste, was du machst, ist Riesling?
80%.
80%. Gwen, dir deine Weine, ich meine, ich kenne sie jetzt schon seit 4,5 Jahren. Mai 2020, das erste Paket, Probierpaket bestellt.
Ja.
4,5 Jahre her, ja. Und wir haben jetzt ein 2019er Neuweiher Goldenes Loch GG. Mein Lieblingswein ist der Mauerwein.
Ja, sind wir uns einig.
Ja, sind wir uns einig. Also den Mauerwein trinke ich sehr gern. Aber
naja, da was sagst du mal, was warnend ist beim Goldenen Loch? Es ist wie mit Musik hören. Also Ich habe ungefähr halb-halb Reaktionen. Also ich sehe das ja, ich hab die zwei Produkte, der Mauerwein, sehr historischer Wein, Queen Victoria hat das schon getrunken, Goldenes Loch, etwas neuer. Also die Lage gab es im Volksmund schon Jahrhunderte, aber die Lage wurde auch erst in den 90er Jahren dann final eingetragen. Goldenes Loch hat einfach reine Südlage, Querterrassierung, und hier ist das einzige Rebgrundstück, wo ich eigentlich zwei distinkte Terroirs habe. Also einmal ein sehr lehmiger Boden mit Vulkanasche etwas, was auch etwas diese, mehr diese Fülle und auch wegen diese Fruchtigkeit bringt. Und der zweite Teil ist wirklich auf fast blankem Granit. Ja. Und deshalb, dieser Lehmanteil bringt wegen mehr Fruchtigkeit, wegen mehr Fülle, wegen mehr Volumen. Ja. Und der Mauerwein ist halt etwas mineralischer.
Aber für den Riesling jetzt hier, den GG, da steht Riesling drauf.
Ja.
Aber ich glaube, in der Blindverkostung würden von 10 Leuten mindestens 5 reinfallen. Die würden sagen, es ist kein Riesling.
Das ist interessant.
Ich übrigens auch.
Das ist interessant, weil das hätten wir jetzt, ich war vor 2 Wochen in Sylt und da hatte ich ein ähnliches Feedback, dass manche gesagt haben, Mensch, wir haben eine Burgunderprobe gemacht, ja, also mit tollen Burgundern und da ist dann nicht aufgefallen, ja, also.
Ich finde, das ist, das, wie du es schon vorhin auch so gesagt hast, so eine Cremigkeit und auch Frische, wenig Säure. Also ich glaube, der Wein von dir hat ja wenigstens Säure. Also den Geschmack, die Säure.
Das ist für mich ganz wichtig. Du sprichst es an, wir haben Arkose Sandstein, also 60% Sand und dann halt noch sehr viele Mineralien. Die Weine sind salzig und nicht sauer. Ja? Und die haben aber unglaubliche Spannung. Und das ist eigentlich für mich eine Sache, wo ich kultiviere. Ja. Weil das ist, gibt wenige Rieslinge, die so tolle Spannung haben, eine Salzigkeit. Also die Weine sind unheimlich lang. Ja.
Sind so.
Sie sind sehr zentral.
Ja, jetzt auch passen, dass ich die Flasche nicht wegbrühe.
Ja, genau. Und aber sie haben jetzt nicht diese extreme Säure. Ja. Und man mag es oder mag es nicht, aber das ist das, was
schlimm
ist bei uns.
Sagt der jeder kein Riesling. Vielleicht der mega, mega Fachmann, der Sommelier, aber draußen von den Leuten.
Nein, aber wenn du das vergleichst, also ich habe einen meiner besten Exportmärkte, ist auch Dänemark. Der hat eigentlich 90% die Top-Burgunder. Ja? Und die Leute kaufen das einfach auch. Also Experten sagen, Mensch, für das Geld, ja, wenn ich gucke, wenn du was ich in Burgund anlegen muss inzwischen, ja, wenn ich was kriege überhaupt, ja. Und wenn das zwischensteht, haben die Leute, wie du sagst, auch echte Probleme, das dann von einem guten Burgunder zu unterscheiden, ja.
Und was bei dir ja auch noch der Fall ist, ich meine, klar, du hast in dem Schloss, muss man so sagen, es ist wirklich ein Schloss, ein Restaurant.
Also, ja, aber da sind wir gerade den Fokus ein wenig zu ändern. Ja.
Ich wollte nur sagen, wir grüßen ihn. Ist der Jan Hoffmann noch da?
Ja, der Jan ist noch da, aber er zieht bald um wieder. Ja.
Nach Frankfurt vielleicht.
Ja, ja, ich weiß noch nicht, wo er hingeht. Weil das war eine tolle Geschichte.
Das war ja
auch nicht, oder? Beide viel sie an. Aber momentan, aus verschiedenen Gründen, waren wir jetzt nicht.
Level Heine.
Ja, kann gut sein.
Alles ist ein schlimmer, der.
Nee, der Gasken war wirklich, war eine tolle, tolle Geschichte. Und für uns ist es halt, auch wichtig jetzt. Aber für mich persönlich, habe auch gesagt, ich will mich eigentlich, so wenn man über 50 ist, ich weiß nicht, ob man jetzt über Midlife-Crisis spricht, aber, also eigentlich für mich wurde in den letzten Jahren einfach klar, ich will meinen Fokus voll auf diese 100%. Also ich bin jetzt 90% dabei. Wegen dem sind wir in der Führer, geht's immer weiter nach oben, ja. Aber ich will in die Top, ja. Und da muss ich mich einfach, völlig drauf konzentrieren, ja.
Na, ich werde noch nie vergessen, als das letzte Mal da warst, wir haben die ganze Nacht geredet. Also, jetzt, ich meine, das Wort verrückt zu sein, ich bin ja auch verrückt, hat für mich eigentlich eher was Positives. Damals so in der Nacht, werde ich noch vergessen, so der verrückte Professor.
Ja, leider wäre das Haar. Ja, gut, also sei jetzt mein Friseur, jetzt muss ich wieder warten.
Ich habe eingeschmiert.
Nach dem Herbst haben wir nicht rasiert, also es gibt ein paar so Changes. Ja.
Da haben sie immer gesagt, es ist wie der Emmett Brown, Der verrückte Professor aus Zurück in die Zukunft.
Ja, gut. Und wir haben ja damals die ganze Nacht gesagt, du bist verrückt, ich bin verrückt. Eigentlich sind alle Menschen verrückt. Aber du bist so genial positiv verrückt, was dieses Wein angeht.
Gibt's nicht so viele. Es gibt nicht so viele, die das so in deiner Form ausleben, sag ich mal.
Ja, also für mich ist halt wichtig, ich bin nicht besser oder schlechter wie andere. Ich bin ich, ja. Also ich finde es schlecht, Marketing mache ich nicht über. Und dann natürlich ist richtig, durch mein Vorleben oder auch so, wie ich aufgewachsen bin, kann ich mir einfach viele Sachen, ich musste mir nicht empirisch mühsam erarbeiten, weil als Winzer hast du immer nur einen Versuch pro Jahr, ja. Als Forscher hätten wir da mehrere, das ist gut und schlecht, ja. Aber ich kann mir einfach auch viele Sachen vorstellen, warum das so ist, ja, und mir in meinem Kopf erklären. Und ich glaube, das ist für mich, hatte ich so nicht gedacht, aber ist wirklich ein Vorteil, ja. Weil gerade mit den neuen Herausforderungen, ich bin irgendwann so ein wenig provokant. Ich sage, ich wünsche mir die 80er oder die 90er Jahre nicht zurück. Also ich bin total happy eigentlich, ja. Das heißt nicht, dass jetzt mit dem besseren Klima wir keine Herausforderungen haben. Ja.
Wir haben sehr schön, ich wünsche mir die 60er Jahre zurück, weil 1990 war ich 2 Jahre alt und durfte das erste Mal in den Windeln in Venedig über den Markusplatz laufen.
Wow, okay. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Weil ich mit, als ich 4, 5, 6, 7, 8 Jahre alt war, damals gab es ja nicht so viele Fotos, ja.
So, das eine Foto, wo ich die Taube
gefüttert habe, sondern probiert habe zu töten. Oder, also halt zu jagen, das geht in die Geschichte ein.
Mhm.
Aber du hast ja vorhin auch gesagt, du warst viel in der Welt unterwegs.
Ja.
So, und jetzt Frankreich und USA.
Ja.
Und du warst ja dann auch noch in anderen Ländern so kurzer Besuch. Aber was hat dich am meisten geprägt? Oder um die Frage noch zu erweitern, was hast du von wo mitgenommen?
Also, sagen wir mal.
Hast du von den Amis was mitgenommen?
Absolut. Also zuerst mal, habe ich in Bordeaux studiert, da habe ich halt mitgenommen, die haben eigentlich mit auf der Welt die besten Forschungsmöglichkeiten und wir sind natürlich das ganze Chateau. So wie
die sagen, die Firma Eurofins?
Nee.
Das, ein Kollege hier von uns hat da gearbeitet, das ist die Firma, die in Bordeaux gegründet wurde, um die Weine zu testen und zertifizieren.
Ja.
Das ist heute eine der größten Firmen der Welt, die Lebensmittel testet.
Ja, gut, also eben Bordeaux, ist ja, wenn du ein Land hast, das schon gab.
Das ist ja in 30 Jahren, vor 40 Jahren die Firma gegründet. Das gab es ja bei uns nicht.
Absolut.
Ja.
Und sagen wir, da habe ich viel mitgenommen. In Amerika habe ich nicht mitgenommen, dass wir in Deutschland echt scheiße sind mit Marketing. Ja?
Ja.
Also, dass wir viel Schaf haben und es eigentlich schlecht vermarkten. Weil die Amis sind da wirklich, ich habe in einer Bavelle gearbeitet. Das ist Die sind uns.
Darf man das Weingut sagen?
Ja, Claude Duval. Aber gut, Claude Duval, jetzt hätte ich es vielleicht nicht gesagt, weil was ich jetzt sage, ist vielleicht jetzt keine Werbung. Also, ich habe dort gelernt, wie ich es auf keinen Fall ein Weingut leiten will. Ja. Also, dass man einfach.
Da hast du vielleicht sogar das Wichtigste gelernt.
Ja, genau. Also, ich fand es auch toll, eigentlich, wenn man früher denkt, die Leute sind auf die Walz gegangen, das war eine super Sache. Ja. Man kommt mal raus aus seiner eigenen Soße, ja. Und also mich hätte es begeistert, das Napa Valley, wie die sich vermarkten, ja. Aber als in dem Weingut habe ich gelernt, so wollte ich es auf keinen Fall machen. Also das
Weine waren aber gut. Ja. Brauchst du nicht weitergehen, wie Stau werden wir schon alle.
Also das Thema ist ja so, Claude Duval ist relativ bekannt, weil sie schon 1972 gegründet worden sind mit einem französischen Winemaker. Und die waren auch bei dieser großen Verkostung dabei, wo das Bordeaux geschlagen wurde von der Wine aus Napa Valley. Ja, nur Claude Duval war da eher im hinteren Rang. Ja, die waren zwar so da drin. Und also für mich ist, um es kurz zu machen, was ich da gelernt habe, ist, dass man nie sich als Chef zurückziehen soll und seine Leute scheiße behandeln. Weil für mich ist das ganz wichtig, habe ich dort gelernt, als Winemaker, du bist nur ein Teil, ein Glied in der Kette. Ja, der Herbster, deine Arbeiter sind genauso wichtig wie du. Ja, weil Wein ist was, wo jede
Hand, die drin ist.
Ja, genau. Also wenn die Leser nicht motiviert sind oder meine Kellerarbeiter, ja, dann ist das schwächste Glied und das ist das, was der Wein ausmacht dann nachher. Ja.
Ich bin gerade so ein bisschen sauer auf dich, weil ich wollte eigentlich heute gar nicht so viel trinken. Und jetzt ist es.
Oh, das ja, kriegt ein Sodbrennen kriegen wir auf keinen Fall.
Nee, also,
und für mich ist ganz wichtig, also ist auch wichtig, ich habe mich 2016 für den Schraubverschluss entschlossen. Hat viele Vorteile, hat allerdings einen Nachteil. Der Wein braucht so 10 Minuten, Viertelstunde, bis er mal so aufwacht.
Ja. Ja.
Also man muss Schraubverschluss, das Gute ist, garantiert kein Kork. Ja.
Ja.
Das Schlechte ist, manchmal muss man ein wenig warten, bis er sich ein wenig entwickelt. Ja. Also es ist nur wichtig, dass die Leute das wissen. Ja.
Nee, und wie viele verschiedene Weine hast du im Sortiment?
Also ich hab 15 bis 20 verschiedene Weine. Kommen natürlich auch immer.
Das hat auch mehr zu tun.
Süße Weine dazu, kommt mal auslesen, Beeren auslesen, Krokenbeeren auslesen. Das kann man eigentlich schlecht planen. Muss man einfach machen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Und das habe ich recht viel gemacht. Aber in der Regel sind es jetzt so etwa 15 Weine.
Ja. Und das war auch so, also ich meine, ich war ja schon zwei, drei Mal bei dir.
Ja.
Weil ich schon schlafen bin zweimal. Habe auch schon eine böse Nacht da gehabt. Aber das ist auch ein tolles Team.
Ja, also das ist eben ganz wichtig. Wenn da das alles Handarbeit ist, ist das natürlich auch gerade bei den Lesern oder bei der Weinbergsarbeiter, da muss ich extrem motiviert sein. Ja? Weil, also ganz ehrlich, manchmal im Sommer bei 35 Grad macht es nicht immer Spaß. Ja, also aber wenn man das spürt oder die Leute auch noch mit der Erde und mit der Landwirtschaft verbunden sind, dann kriegt man das alles hin. Ja? Und da bin ich wirklich froh drum, weil auch meine Festanstellte sind super, haben aus alle selber noch Reben nebenher, was auch ganz wichtig ist. Ja? Und die rumänische Mannschaft, die kommt auch, also der Capo, der ich da habe, und seine Leute aus dem Dorf mitbringt, der ist auch schon 30 Jahre im Business. Also ich muss da nicht immer genau gucken, sondern nur Weichen stellen und habe dann ein wenig Freiheit, dann vor allem im Herbst, mich dann wirklich auch um den Keller zu kümmern.
Und VDP? Also das war dir wichtig.
VDP ist eine wichtige Sache. Einfach international VDP, der Brand, sich sehr etabliert.
Ja,
und natürlich, das ist immer mit plus minus 2000, da ist man da in einem illustren Kreis. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der, der sagt, ja, der Vogel ist alles. Ja. Der Vogel ist wichtig für Deutschland, ist auch die älteste Winzervereinigung auf der Welt, 1910 gegründet. Ja. Aber natürlich machen auch andere gute Weine. Also aber der VDP ist sicher eine tolle Sache, ja, und ist mir persönlich auch wichtig. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass nur hier dieser Verein die besten Weine macht.
Ja, also
ist nicht so. Ja.
Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, es gibt unheimlich viele Winzer, gerade jetzt hier auch im Podcast, sind schon so zwei, drei Größen hier gewesen, die gesagt haben, ich muss da nicht hin. Ich brauche das nicht. Aber trotzdem, wir haben im Shop, glaube ich, mittlerweile, also wir hatten ja von Anfang an, warst du dabei. Jetzt haben wir den Oettinger.
Oettinger, oder?
Ja, Aram von Oettinger. Der auch schon relativ früh dabei war, so ein Rheingau. Schmidtkes.
Oh.
Ich glaube, Schmidtkes auch VDP, oder?
Oder?
Musst du wissen.
Ja,
was haben wir noch als VDP? Jetzt nicht alle.
Ah, Tarnisch.
Tarnisch.
Ja, also habe ich
wieder Schmidtkes.
Tarnisch. Ja, ja, eben.
Superland.
Ja,
wirklich.
Ja, und das ist halt auch, der VDP ist halt ein Abbild von den exklusiven Lagen in jeder Weinbauregion. Weil, wie gesagt, man kann ja nicht einfach beitreten, sondern der Kern sind schon die wichtigen Weinbaubetriebe, wo auch historische Lagen, ne? Das ist auch eine Voraussetzung, dass man da überhaupt reinkommt. Ja.
Oh.
Und wichtig, aber wie gesagt, ist jetzt nicht so ein Thema, wo ich sage, ja, also siehst du, ich habe den Pin nicht an, jetzt habe ich auf das Mikrofon noch getappt, aber ist auf jeden Fall eine gute Sache.
Ja, du hast ja hier das, der Pin von norwegische.
Ja, genau. Das habe ich von meinen Fans aus Norwegen bekommen. Ja, also ich habe diesen Pullover unheimlich gerne an. Ja.
Also dein Lieblingsschwein ist der Mauerwein?
Ja. Wobei ich muss sagen, es ist immer Lieblingswein, kommt wirklich auf die Situation drauf an. Aber also ich mag eigentlich alle Rieslinge. Ja. Und ich versuche halt im Ausbau
gucke ich immer, wo läuft es hin. Ja. Und inzwischen, also eine Veränderung, ich glaube, das hast du nur so am Rande mitbekommen. Ich habe ja jetzt diese unglaubliche Möglichkeit gehabt, einen Keller, der nur 200 Meter von Weingut weg ist, der 10 Meter tief im Boden ist, gegenüber zu kaufen. Ja.
Ach so, ich habe damals, da wo das, also wenn du bei dir über die Straße läufst, und da so reingehen.
Genau, und warum bin ich da so happy? Aus zwei Gründen. Weil ich natürlich, wenn du Weine lang ausbaust, will ich natürlich im Sommer keine Kühlanlage haben. Und ich sage immer, das ist das einzige Opfer des Klimawandels bei mir. Weil dieser historische Keller von 1610 ist eben nicht komplett im Boden. Und da habe ich jetzt, bevor ich diese Möglichkeit habe, musste ich den Keller dauernd kühlen im Sommer, fast 6 Monate lang, ja, damit die Weine nicht über 20 Grad kommen. Und jetzt, 10 Meter tief, haben die Weine jetzt 11 Grad und im Hochsommer 17 Grad. Ja. Und das ist natürlich perfekt, wenn man Weine auch im Fass etwas reifen will. Ja. Und das zweite tolle Geschichte, jetzt muss ich die Flasche mal umdrehen, also irgendwann in den 80er Jahren hätten wir Tanks gebaut, die so nach oben gehen. Ja. Und ich konnte da Tanks übernehmen aus den 60er, 70er Jahren, die so sind.
Ja. Ja,
und was ist da der Unterschied? Ist natürlich, wenn ich die Weine auf der Feinhefe reife, habe ich mir so einen Tank, nur diese Oberfläche. Und ohne immer Tank, der lassend ist, habe ich das eigentlich, diese komplette Oberfläche.
Also man lernt bei uns immer irgendwie was Neues. Und jetzt habe ich wieder was gelernt. Und
ja, nein, und der
ist es. Nein, jeder Winzer kommt und hat irgendwie eine Geschichte, die Neues.
Weil
du jetzt gesagt hast, das habe ich nie bedacht.
Ja, nein, und das hat man am Bordeaux auch schon gesagt, weil also das Geläger, die Franzosen sind ein wenig poetisch, nennen es Lit, also das Bett im Prinzip, ja, wo der Wein drauf liegt. Das sind ja, wenn man Weine reift, dann die Hefen sind aktiv und fressen den Zucker und machen Alkohol. Und wenn die fertig sind mit ihrer Arbeit, sinken sie auf den Boden. Ja. Ja. Und dort nach 2, 3 Monaten öffnen sich die Hefezellen und geben dem Wein Antioxidantien, machen ihn also haltbarer. Ja, und das ist für mich eigentlich die traditionelle Ausbauart, wo ich auch gesagt habe, im traditionellen Burgund ist das ganz normal. Ja, also meine Frau hat mich fast nicht geheiratet, die ist Französin, ihr Onkel ist Pfarrer und Pfarrer überall trinke gerne guten Wein. Ja. Und ich hole sie dann beeindruckend mit einer frisch abgefüllten Flasche Riesling und ich gesagt, also du bist Weinexperte, also ich weiß nicht viel, aber ich weiß, ein Riesling soll man vor 4, 5 Jahren gar nicht aufmachen. Ja. Da habe ich gedacht, wow, okay.
Nee, ja, die ist es.
Ja, genau, die Ahnung. Ja. Ja. Nee, und das ist für mich halt auch wichtig.
Wo kommt der zum Elsass?
Nein, aus Nancy. Also dort ist jetzt die Weinbauregion nicht so gut, die haben gute Mirabellenschnaps, aber...
Jedes Gespräch bei dir ist immer ein Erlebnis. Ich kenne das über 4 Jahre, ist schon Wahnsinn, irgendwie so ein bisschen. Gell? Ich meine, das Weinbusiness an sich ist schon eigentlich eine coole Sache.
Absolut, ja.
Tja, ich glaube, wir sind dann schon so ziemlich am Ende.
Alles klar.
Wir sagen dem Robert vielen Dank, dass er sich heute Mittag die A5 hochgequält hat. Weil zur Feierabendzeit brauchen wir halt 3 statt 2 Stunden.
Ja.
Grüß alle bei dir im Weingut. Danke, dass du da warst. Und ja,
schauen wir mal. Ja, jetzt auf die Weihnachtszeit, genau, zum Ball.
Trinken wir auf alle die da sind.
Genau.
Pariser Tee, noch wiedersehen.